Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit dem Wochenspruch aus Daniel 9, Vers 18 begrüße ich euch alle zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Leider versuche ich allzu oft erstmal alleine zurechtzukommen. Wenn mir das nicht gelingt, suche ich Gottes Hilfe und kann nur noch auf seine Barmherzigkeit vertrauen. Andersherum wäre es richtiger, erst Gott zu fragen und zu hören, was er zu sagen hat. Das Thema der Predigt heute: Wie Gott redet. Apostelgeschichte 16, 9 bis 15. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte aufstehen. Vater, danke, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Segne Jörg und alle, die dein Wort weitergeben, damit deine Botschaft noch viel erreicht und sie den Weg zu dir finden. Vater, lehre uns, deine Worte zu hören, zu verstehen und nach ihnen zu handeln. Lass die Großen und Mächtigen dieser Welt zur Versöhnung finden, damit die Kriege, die im Moment geführt werden, ein friedliches Ende nehmen. Dass die Probleme auch in unserem Land uns nicht spalten, sondern füreinander, dass wir füreinander da sind. Dass deine Schöpfung von uns geachtet und bewahrt wird. Jesus, du hast alles für uns getan. Du bist unser Weg. Dir dürfen wir folgen, zum Vater zu kommen. Sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir jetzt schon zur Ruhe kommen und Frieden finden. Wir sind in deiner Hand geborgen. Lass uns das ausstrahlen, dass dein Licht durch unser Leben in die Welt scheint. Zeige uns, wo unsere Hilfe und unser Trost gebraucht wird, was wir tun können, um zu helfen. Danke, Vater, für alles, was du für uns getan hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese uns noch aus Immer bei dir. Schalte auf Empfang. Ich habe alle Facetten dieses Tages liebevoll, sorgfältig für dich vorbereitet. Lebe ihn deshalb nicht so, als wäre er ein leeres Blatt, das es zu füllen gilt, sondern schalte auf Empfang und halte Ausschau nach dem, was ich tue. Dann kannst du die Möglichkeiten ergreifen, die ich dir schenken möchte. Viele Menschen denken, sie bräuchten mich nicht, aber das ist eine Illusion. Ich trage das ganze Universum durch die Kraft meines Wortes. Und nicht nur das, ich bin dein Schöpfer, der dir dein Leben geschenkt hat. Der erste Schrei, den du als Baby ausgestoßen hast, war eine Antwort auf das Leben, das ich in dich hineingelegt habe. Wenn ich aufhöre, das Leben eines Menschen zu erhalten, stirbt er. Darum ist es gut, wenn du mich so oft wie möglich in deine Gedanken und Entscheidungen einbeziehst, denn letztlich habe ich die Kontrolle über alles, was dich betrifft. Wenn du darauf vertraust, dass ich nur Gutes mit dir im Sinn habe, wird dir das ein Gefühl tiefer Sicherheit vermitteln. Wirklich gut leben kannst du nur, wenn du fest auf mich, meine absolute Güte, meine unendliche Weisheit, meine grenzenlose Liebe vertraust. Dieses Vertrauen ist das Fundament, auf dem du dein Leben aufbauen kannst. Bleibe fest mit mir verbunden und übe dich darin, die Dinge nicht nur aus deinen, sondern auch aus meiner Perspektive zu sehen. Halte deine Augen offen und achte einmal darauf, wo ich bereits am Werk bin. Außerhalb deines Lebens ebenso wie in den Einzelheiten deines Alltags. Das erfordert Konzentration, denn es strömen ständig Eindrücke auf dich ein, die dich von mir ablenken. Wenn es dir jedoch gelingt, empfangsbereit zu bleiben, wirst du dich sehr lebendig und eng mit mir verbunden fühlen. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was dich im Himmel erwartet, wo deine Verbindung mit mir völlig ungetrübt sein wird, in alle Ewigkeit. Ich lese aus Jesaja 55, die Verse 6 bis 11. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und hast eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Reden. Reden, dazu gehört, dass irgendwer auch zuhört. Anwesende ausgenommen und Ausnahmen bestätigen ja die Regel, aber ich behaupte mal aus meiner Erfahrung heraus, dass Männer, wenn ihre Frauen ihnen was mitteilen, meist schlecht zuhören. Ich bekomme dann so Antworten gesagt wie, wann hast du das gesagt? Das hast du bestimmt jemand anderem erzählt. Du hast was anderes gesagt. Selbst mein Sohn, der mir sehr ähnlich ist und mit dem ich oft ohne Worte mich verstehe, ist halt auch ein Mann. Er sagt schon mal, das verwechselst du oder das hast du falsch in Erinnerung. Ich bin zwar eine Frau, aber wenn Gott mit mir reden will, höre ich auch nicht immer richtig zu. Ich bin oft abgelenkt von den Alltagsfragen, Sorgen und wichtigen Freizeitaktivitäten natürlich. Kurzum, ich habe keine Zeit für ein anständiges Gespräch. Das große Problem ist wohl, dass ich gar nicht mitbekomme, wenn Gott mit mir reden will. Und Gott redet mit mir, mit uns und ist auch immer bereit dazu. Miteinander reden heißt reden und zuhören. Heißt lauschen und lachen und warten und weinen. Gott will mit dir reden, will dir zuhören, will dir lauschen und mit dir lachen, will warten, bis du die richtigen Worte findest. Du darfst sagen, was du denkst und was du fühlst, darfst weinen und wehklagen. Du darfst ihm sogar Vorwürfe machen. Und dann lass auch ihn reden. Sanft und einfühlsam wird er mit dir sprechen. Klug und verständnisvoll. Und du weißt, du bist zu Hause.
Der Anschlag am Donnerstag mit bis jetzt etwa 39 Verletzten, die Rede des US-Vizepräsidenten auf der Sicherheitskonferenz in München gestern, sind nur so zwei Punkte aus all dem, was uns zurzeit sprachlos macht. Es wird zwar viel geredet, aber ich würde eher sagen palavert, aber keiner findet wirklich eine Lösung. Und wer sucht, findet trotzdem keine. Wir brauchen, und das ist das, was ich denke, unbedingt mehr wieder das direkte Reden Gottes in die aktuelle Situation, gerade auch für uns. Damit wir wissen, wie wir in dieser Zeit mit all dem, was so auf uns einströmt, gut umgehen können, zur Ruhe kommen bei all dem Aufregenden, Mut bekommen, nicht den Mut oder die Hoffnung zu verlieren und uns auf das zu freuen, was auf uns zukommt. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Dort, in Troas ist das, hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direkten Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns, sodass wir einwilligten. Soweit der Text für heute Abend. Ein Text, der auf den ersten Blick in eine Situation hineinredet, mit der wir heute gar nichts zu tun haben. Und trotzdem kommen dort ein paar Bereiche vor, die wirklich wichtig sind, aus denen wir eine ganze Menge lernen können. Vielleicht ist euch das so aufgefallen. Ich habe im Rahmen der Jahreslosung darüber geredet, dass Gott durch Prophetie redet. Bei Mose redet Gott durch dieses Wunder, was er sieht, den brennenden Dornbusch. Und Gott redet dann laut mit Mose. Und in den Versen vor unserem Abschnitt erleben wir, wie Paulus auf der zweiten Missionsreise überlegt, was sollen wir jetzt tun, wo sollen wir hingehen? Und er versucht, drei Richtungen einzuschlagen und jedes Mal macht der Heilige Geist deutlich, halt, stopp, falsch. Ganz schön blöd, dass er nicht sagt, wohin, sondern erstmal sagt, falsch. Und als sie dann in die letzte mögliche Richtung weitergehen und nach Troas kommen, in dieser Situation redet Gott dann, um das mal so zu zeigen, also Paulus ist in Antiochia, als er diese Entscheidungen trifft, dann zieht er weiter bis Troas, das ist an der Küste der heutigen Türkei, da wo es Richtung Griechenland geht, und dann geht da oben der kleine blaue Schlenker bis zu dem Smiley, und der Smiley ist ungefähr da, wo Philippi ist, das heißt, es ist ganz oben, kann man es lesen. Das ist dann der Weg, den Paulus gemacht hat, damit ihr euch so ganz grob mal kurz vorstellen könnt, wo das Ganze stattfindet. Gott redet in diesem Abschnitt durch Visionen und Träume. Das heißt, in diesem Fall ist es eine Vision, die Gott dem Paulus schenkt. Kein Traum, er schläft also nicht, sondern er ist wach, während er das Ganze mitbekommt. Wir haben in der Bibel, vor allen Dingen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament immer wieder die Situation, dass Gott durch Träume redet. Josef ist da so ein Musterbeispiel, der ganz vieles durch Träume mitbekommen hat und manches zunächst mal falsch gedeutet hat und dann im Laufe der Zeit sich erst herausgestellt hat, was ursprünglich damit gemeint war. Träume sind so eine Situation, die unvermittelt kommen und unkontrollierbar sind für uns, weil wir in dem Moment schlafen. Das heißt, wir können einen Traum, der von Gott kommt, nicht manipulieren. Wir können unsere eigenen Träume beeinflussen, wenn man das ein bisschen übt, aber wir können keinen Traum von Gott manipulieren, sodass Gott dann also, ich sag mal so, an unserem Verstand vorbei zu uns redet. Bei Visionen ist das anders. Bei einer Vision sind wir wach, unser Verstand ist mit dabei, wir hören und so wie wir irgendetwas hören, das kennt ihr ja selber, fangen wir an zu vergleichen, zu überlegen, was meint er jetzt und hören manchmal deswegen auch gar nicht so perfekt zu. Das liegt nicht daran, dass wir Männer sind, sondern weil wir an der Stelle schneller denken. Nur so als Beispiel auf das, was jetzt da vorhin kam. Aber es geht einfach darum, das ist so unsere Eigenart. Beim Zuhören, das geht aber Frauen nicht besser, gehen die eigenen Gedanken weiter. Und wenn jetzt etwas passiert, etwas sich uns zeigt, zu einer Zeit, wo wir überhaupt nicht damit rechnen, dann kann das genauso passieren. Aber wir wissen, hier ist jetzt was Besonderes. Und wenn Gott so zu uns redet, und in diesem Fall war das ja so, der Paulus hat etwas gesehen und gehört. Auch das ist nicht immer so, dass beides zusammenkommt, aber bei Paulus kommt beides zusammen. Er sieht eine Person in einer ganz typischen Tracht, in einer ganz typischen Kleidung der Leute aus Griechenland, aus dieser Zeit, in dieser Region. Und dieser Mann ruft, komm zu uns und hilf uns. Sowas nennt man einen Ruf. Ganz klar, aber in Form einer Vision, nicht von einem Menschen laut und deutlich ausgesprochen, aber für Paulus war klar, das hier war nicht von einem Menschen, sondern das war Gottes Absicht. Und deswegen ist es für ihn auch überhaupt keine Frage, da braucht er nicht lange zu überlegen und sich Gedanken darüber zu machen, ist es wirklich schon dran, jetzt Asien zu verlassen und nach Europa zu gehen, ist das jetzt dran, da neue Wege einzuschlagen, die vorher überhaupt nicht mal im Kopf waren, sondern es war klar für Paulus, Gott hat gerufen, also machen wir uns auf den Weg. Bei den Träumen, wie gesagt, geht es im Unterbewusstsein und bei einer Vision geht das weiter. Gott redet aber nicht nur durch besondere Sachen, sondern wir haben in unserem Abschnitt zwei Sachen, die dann noch weitergehen, zwei Erfahrungen, die hier weitergegeben werden, die in eine ganz andere Richtung gehen. Zum einen steht hier, dass Philippi das Zentrum der Region war. Warum schreibt Paulus das? Ganz einfach. Es ist logisch, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich eine neue Arbeit anfangen will, dann sollte man nicht zuerst aufs Dorf gehen, sondern dann sollte man tatsächlich zuerst dahin gehen, wo möglichst viele Leute hinkommen und weggehen, damit das, was ich den Leuten zu bringen habe, sich möglichst schnell verbreitet. Vor allen Dingen, wenn es, wie das damals der Fall war, um eine neue Botschaft geht. Etwas, was die Leute noch nicht kennen, was aber wichtig für sie sein soll. Und deswegen überlegt auch Paulus schon damals, und das ist etwas, was sich unsere Gemeindegründer auch bis in unsere heutige Zeit normalerweise davon abgeguckt haben, wir gucken, wo ist das Zentrum der Region und versuchen dort, wenn das dran ist, eine Gemeinde zu gründen. Weil, wie gesagt, rein aus menschlichen Erwägungen das durchaus sinnvoll ist. Eine zweite, ganz genauso menschliche Überlegung bei Paulus ist die, dass er sich überlegt, wie komme ich hier jetzt an die Leute dran? Wenn ich irgendwo fremd bin, ist es gar nicht so einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Als Paulus später dann mal in Athen war, gab es einen Platz, wo die ganzen Philosophen, die ganzen Redner auftraten, und da hat der Paulus frech und frei sich auch hingestellt und hat so lange geredet, bis man ihn da weggeholt hat und ihm mehr oder weniger gesagt hat, wir hören morgen mal wieder zu, aber es war klar, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Hier ist es anders. Und Paulus überlegt, wen kann man ansprechen? Er ist selber Jude gewesen, er kommt aus jüdischem Hintergrund, also ist es klar, die Leute, die die größte gemeinsame Schnittmenge zu mir haben, sind die Juden. Wo erreiche ich jetzt in Griechenland Juden? Paulus hatte keine Ahnung, wo die sind. Aber er wusste, dass es normalerweise so ist, dass sie sich am Sabbat oder am Tag danach, je nachdem, morgens treffen. Und zwar nicht innerhalb der Stadt, sondern außerhalb der Stadt. Und für einen Juden sind ja die Waschungen wichtig, deswegen möglichst da, wo Wasser ist. Sprich, Paulus guckt, wo läuft hier ein Fluss an der Stadt vorbei? Wo könnte man Leute antreffen an diesem Sabbatmorgen? Ganz normaler, menschlicher, gesunder Menschenverstand. Erfahrung, die er gemacht hat, das ist das, was er kennt und hat es auch so eingebracht. Und es ist gut so, dass er das tut. Denn genau dort, wo er es erwartet, trifft er mehrere Frauen, die sich dort zum Gebet getroffen haben. jüdische Frauen, Frauen, die zumindest zum Judentum sich dazugehalten haben und dort gebetet haben. Und er geht zu diesen Frauen und redet mit ihnen, erklärt ihnen das Evangelium und erklärt ihnen, wie die ganze Situation ist. Und auch da fällt auf, dass so ganz normale Sachen tatsächlich sich auch ganz normal fortsetzen. Eine dieser Frauen, so steht es im Text, sie ist Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Also eine Frau, die zwar in Griechenland lebte, aber Thyatira ist ja in der Türkei, also aus dem Osten kam, Ausländerin, die aber dort eine Händlerin war und mit Purpur gehandelt hat. Purpur war die Farbe, die sehr teuer, sehr schwer zu beschaffen war von diesen Purpurschnecken. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert. Ist sehr nicht besonders angenehm, wenn man sich das so vorstellt, wie das Ganze abläuft. Aber es führte dazu, dass die damals kostbarste Farbe gesammelt wurde und man da drin dann ganz besonders kostbare, wertvolle Gewänder eingetaucht hat und sie gefärbt hat damit. Dafür war sie zuständig, das heißt, sie hatte einen Luxuswarenhandel. War nicht einfache Person, sondern sie war eine Frau, die wirklich Ansehen hatte, die etwas erreicht hatte, die schon wirklich vieles mitgekriegt hatte und von der hier der Text eigentlich sonst nur noch sagt, dass sie an den Gott Israel glaubte. Und dann passiert wieder genau dasselbe wie auch schon mal bei Paulus. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Also hier redet Gott jetzt schon wieder. Gott öffnet einem Menschen das Herz, damit er in der Lage ist, überhaupt zu hören und zu verstehen. Das, was es bis heute in gleicher Weise immer und immer und immer wieder gibt. Wenn Menschen zum Glauben kommen, ist immer Gott beteiligt. Das ist das Interessante. Es gibt immer noch so Leute, die sich fragen, ich möchte zwar gerne glauben irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll oder ich weiß nicht, ob Gott mich überhaupt will oder so irgendwas. Dabei macht uns die Bibel das so richtig schön einfach deutlich, nämlich, dass nur ein Mensch, den Gott bereits ruft, überhaupt auf die Idee kommt, nach ihm zu suchen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch auf der Suche ist nach Gott, kann er sicher sein, dass Gott ihn bereits gerufen hat. Sonst sucht man nicht. Auch das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Und da ist es egal, ob das eine Purpurhändlerin ist, ob das ein Politiker ist, ob das ein Straßenkehrer oder was auch immer sein mag, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern da, wo Gott einen Menschen anspricht, ist die Möglichkeit da zu verstehen. Und diese Lydia will. Die sucht und hat ihr Herz sofort dem Herrn geöffnet, sodass sie das, wie das hier so schön steht, was Paulus zu sagen hatte, bereitwillig aufgenommen hat. Und das führte bei ihr dazu, dass gleich dann auch Konsequenzen gezogen wurde. Sie hat sich selbst und ihren ganzen Haushalt gleich mit, also Diener und Mägde und was auch immer so dazugehörte, noch taufen lassen. Und man hat gemeinsam angefangen, an Jesus Christus zu glauben. Und dann war für sie klar, jetzt möchte ich mehr wissen. Ich möchte die Gelegenheit jetzt beim Schopf fassen. Und sie sagt zu Paulus, wenn ihr glaubt, dass ich jetzt glaube, das heißt, wenn ihr glaubt, dass das, was ihr getan habt, in Ordnung gegangen ist und funktioniert hat, dann kommt jetzt gefälligst zu mir und wohnt bei mir. Ich stelle euch Räume zur Verfügung, damit ihr entsprechend unterkommen könnt, damit ihr gut aufgehoben seid. Und sie drängt sie richtig deutlich und Paulus sagt, okay. Und das ist der Anfang der Gemeinde in Philippi. Der Anfang der Gemeinde, von der Paulus dann später so oft schreibt, dass es die Gemeinde ist, die er sehr auf dem Herzen gehabt hat. Die einzige Gemeinde, der er erlaubt hat, dass sie auch für seinen Lebensunterhalt aufkommen durften. Bei den anderen wollte er das nicht, weil er nie so ganz wusste, wie er davon denken oder was er davon halten sollte, weil vieles da war, was ihn gestört hat. Aber in Philippi, die Christen waren Menschen, wo Paulus wusste, die sind mit dem Herzen wirklich dabei. Und er hat sich dort so richtig wohlgefühlt. Und das ist schön, wenn man das so einfach sagen kann. Gott redet in dieser Situation durch den gesunden Menschenverstand, durch Erfahrung. Jetzt ist irgendwas falsch geklickt, genau. Gott redet durch Menschen. Und damit sind wir bei uns, bei unserer Situation. Gott redet selbst. Und ohne sein Reden kommen wir überhaupt nicht auf die Idee, auf ihn zu hören. Ohne den Heiligen Geist sind wir nicht in der Lage zu verstehen, was Gott uns sagt. All das bietet Gott uns grundsätzlich von vornherein an. Und dann sind es trotzdem immer wieder auch Menschen, die etwas weitergeben von dem, was sie erlebt haben, was sie kennen. Paulus wird wahrscheinlich jedes Mal, wenn er neu angefangen hat, erzählt haben, zumindest wenn er mit Juden sprach, dass er eben jüdischer Gelehrter war, dass er jemand war, dem es wichtig war, wirklich auch mit aller Kraft Gott zu dienen, so wie sich das gehört hat. Und wie Gott ihm dann begegnet ist, ihn umgehauen hat im wahrsten Sinne des Wortes und ihm die Augen geöffnet hat, nachdem er zwischendurch mal blind geworden ist, weil das einfach alles zu viel für ihn war. Und Gott ihm damit auch deutlich machen wollte, jetzt fängt was Neues für dich an. Er hat ihm erzählt, wie er das erlebt hat und hat ihnen gesagt, wie das mit Jesus zusammenhängt, was dieser Jesus getan hat, was er für uns getan hat, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er heute noch in uns wirkt und uns seinen Geist gegeben hat, mit dem wir weiterkommen und so weiter und so weiter und so weiter. Paulus macht deutlich, da wo wir selber angesprochen sind, wird das, was wir auf dem Herzen haben, auch genauso wieder weitergegeben. Und das ist einfach wichtig. Und so redet Gott auch heute durch uns, durch unsere Geschichten. Nicht nur durch die Geschichten, die in der Bibel sind. Nicht nur durch das, was wir von früher haben. Natürlich ist die Bibel wichtig und gibt die Grundlagen für unseren Glauben. Aber ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich erlebe das manchmal, sind so Erlebnisse von Leuten, die heute leben, die ähnliche Sachen erlebt haben wie das, wie es mir geht, manchmal deutlicher als das, was ich in der Bibel lesen kann. Und wenn ich das dann in der Bibel in ähnlicher Form wiederfinde, ist das richtig gut. Dann finde ich das toll. Aber die Menschen um uns herum, die nicht wirklich sich bemühen, mit Gott in Einklang zu leben, lesen nicht in der Bibel. Sie tun es nicht. Also bleiben nur noch wir übrig. Und Gott redet auch da zu uns. Natürlich redet Gott auch heute noch, wie das damals war, durch den Heiligen Geist, prophetisch, durch Menschen. Er redet durch Visionen und Träume in den unterschiedlichen Regionen dieser Welt ziemlich unterschiedlich oft. Also das ist, je nachdem, wie das gerade nötig ist, auch dazu habe ich schon einiges gesagt. Gott redet durch besondere Sachen, die uns vor Augen geführt werden, sodass wir dadurch wach werden und erkennen, hier ist jetzt was Besonderes, hier muss ich jetzt zuhören, das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann kommen Menschen dazu, die erklären, was, wie, wo und wann hilfreich ist und wie es weitergehen kann. Gott redet heute. Aber das Problem ist nicht, dass wir Gott nicht verstehen könnten, sondern dass wir in der Regel gar keine Zeit und keine Ruhe dafür haben, wirklich auf ihn zu hören. Fällt das immer wieder selber auf, wie schwer mir das manchmal fällt, obwohl ich das wirklich liebe mittlerweile und sehr, sehr gerne tue, dass ich morgens einfach da sitze, entweder nachdem ich für alle anderen gebetet habe oder manchmal auch vorher, und einfach sage, Herr, ich weiß nicht weiter, bitte sprich du. Und dann warte ich und irgendwann kommen Gedanken in den Kopf. Manche von diesen Gedanken hauen gleich wieder ab, weil ich merke, die kommen aus mir heraus. Und dann kommen manchmal Gedanken, die mir zeigen, okay, das ist jetzt wichtig. Ich muss gestehen, dass mich diese ganze Situation, die ich am Anfang genannt habe, dass mich das schon bewegt und mitnimmt, was im Moment alles passiert auf unserer Erde. Und ich habe das gestern wieder erlebt, gestern war das sehr stark, dass Gott mich tatsächlich ruhig gemacht hat und mir einen Frieden geschenkt hat, dass ich nicht mehr darüber so sauer sein musste, dass es mich nicht mehr so belastet, mich nicht mehr drückt. Und auch wenn ich dann heute, das war heute wieder stärker, dann kommen dann so Sachen, dass man versucht, das Ganze einzuordnen und Gott zeigt Verbindungen von der einen zur anderen Seite, auch zeitliche Verbindungen, Verbindungen zur Bibel an verschiedenen Stellen, wo ich noch ein bisschen mehr drüber nachdenken muss und das dann irgendwann weitergeben werde. Aber das Entscheidende ist einfach, wenn Gott anfängt zu reden, wird es klar. Man fängt an, wieder Mut zu fassen. Man fängt an, wieder Hoffnung zu kriegen. Und das ist einer von den Punkten, die mir ganz, ganz wichtig geworden sind. Wenn wir anfangen zu reden, gerade die letzte Zeit schaffen wir es, uns so in Rage zu reden, dass wir überhaupt keinen Ausblick mehr sehen. Dass wir blind werden für die Situation. Aber wenn Gott redet, öffnet er uns die Augen und bringt uns zur Ruhe und macht uns deutlich, ich bin bei dir. Und wenn du es so wie Paulus dreimal versucht hast, in die falsche Richtung zu gehen, ich stelle mir das schon peinlich vor. Paulus plant die Missionsreise mit Gott und er weiß, dass Gott ja ihn führt und leitet und es ist ihm auch wichtig. Und jedes Mal, wo er in eine Richtung gehen will, sagt Gott, stopp, falsch. Dreimal hintereinander. Und dann blieb nur noch die vierte Himmelrichtung übrig und das war dann Richtung Westen und dann geht er mal eben nach Troas. Und den Weg hat Gott erlaubt. Und dann in Troas zu ihm geredet, konkret gemacht. Und man fragt sich, hätte Gott das nicht gleich am Anfang sagen können? Das ist so unser Denken. Hätte er das nicht gleich sagen können? Aber Gott ist anders, weil er weiß, wir brauchen auch die Erfahrung, das andere ist jetzt nicht richtig. Und wir müssen das erleben, dass Gott mit uns geht. Und noch eine Sache ist mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden. Das ist das Bild von einem Schiff. Wenn ein Schiff auf dem Meer oder auf einem See, ist völlig egal, unterwegs ist, kann man dieses Schiff steuern, wenn es nicht gerade total kaputt ist. Aber man kann das Schiff nur dann steuern, wenn es fährt. Man kann es nicht steuern, wenn es steht. Und vielleicht ist es deswegen wichtig für uns, dass wenn wir denken, es ist jetzt dran, uns auch auf den Weg machen und die Sache angehen. Und wenn Gott sagt, es ist nicht richtig, ist es kein Problem. Er wird schon helfen, dass wir den Richtigen finden. Aber wenn wir uns nur in unseren Sessel setzen und sagen, es wird schon werden, passiert gar nichts. Und das ist, denke ich, so der eine Punkt, den ich jetzt schon mal weitergeben kann von dem, was Gott auch die letzte Zeit deutlich gemacht hat bei mir. Manchmal muss man es einfach versuchen und angehen. Wie gesagt, wenn es der falsche Weg war, habe ich gelernt, das ist der falsche Weg. Ist doch was Gutes. Und dann kann ich einen anderen einschlagen. Und auch das ist dann gut. Und Gott möchte uns führen und leiten, denn er redet heute noch zu uns, zu jedem Einzelnen, wenn wir nur zuhören. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der da ist, der uns kennt, der uns sieht, der uns liebt, der mit uns redet, der uns führt und leitet. Du bist ein Gott, der unsere Augen öffnet, unsere Ohren öffnet, damit wir dich sehen, dich hören können. Auch wenn es manchmal ganz anders ist, als wir das erwarten. Und wir bitten dich darum, dass du uns gerade in dieser Zeit, in der viel Unruhe da ist, in der viel Unsicherheit da ist und auch viel gegeneinander zu spüren und zu sehen und zu hören ist, dass du uns hilfst, in dieser Zeit wirklich Sicherheit in dir nach außen tragen zu können, Hoffnung weitergeben zu können, Mut zu machen, auch wenn es nicht so aussieht. Hilf uns dabei, dir zu vertrauen, dass du keine Fehler machst und dass du Dinge tust, die für uns richtig und gut sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Führe und leite du uns. Geh du mit uns auch in die neue Woche, die dann auf uns wartet am Montag. Und hilf uns auch da, unsere Schritte so zu gehen und so das zu tun, was dran ist, damit du uns auch entsprechend lenken oder umlenken kannst. Danke dafür, dass du bei uns bist, zu jeder Zeit, und dass wir uns darauf verlassen können. Wir loben und preisen dich und deinen heiligen Namen. Amen. Amen.